Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Susanne Lohweg, guten Abend. Buchhandlungspreis und Berlinale. Kulturstaatsminister Wolfram Weimer ist ein Jahr im Amt. Wir ziehen eine Bilanz. Kunsthandwerk und Kreislaufwirtschaft. Das Grassi-Museum Leipzig zeigt angewandte Kunst aus Lateinamerika. Und Kunst aus aller Welt präsentiert die Biennale in Venedig. Offiziell startet sie am Samstag, doch bereits jetzt steht die internationale Kunstausstellung im Fokus. Denn schon lange geht es nicht mehr nur um die schönen Künste, sondern um knallharte Politik. Die Jury der Biennale ist bereits geschlossen zurückgetreten, aus Protest gegen die Teilnahme Russlands. In der Kritik steht auch Biennale-Präsident Pietrangelo Buttafuoco. Der betonte heute noch einmal die Autonomie der Kunstausstellung und hält an Russlands Teilnahme fest. Umso mehr, wenn die Welt zerrissen ist, sagte er. Diese Haltung, die sorgt auch für Kritik in den eigenen Reihen. Italiens Kulturminister Alessandro Giuli, der wirft ihm Nebenaußenpolitik vor. Mitglieder des ukrainischen Kollektivs Femen und der russischen Punkband Pussy Riot, die fanden noch viel deutlichere Worte, als sie heute vor Ort protestierten. Enne Seidel hat sich mit den Aktivistinnen ins Gebüsch geschlagen.
Gut versteckt im Gebüsch hinter dem tschechischen Pavillon. Ungefähr 30 Aktivistinnen und Aktivisten, schwarz gekleidet, die pinken Sturmhauben schon in der Hand. Sie treffen letzte Absprachen, gehen noch einmal den Ablauf der Performance durch. Und es gibt Anweisungen, wie man sich verhalten soll, falls Polizei oder Sicherheitskräfte einschreiten. Dann geht es los. Die Performerinnen und Performer rennen zum russischen Pavillon. Der liegt nur wenige Meter entfernt, schräg gegenüber. Laute Musik, gereckte Fäuste und Nebelkerzen. Innerhalb von Sekunden ist der russische Pavillon in pinken Rauch gehüllt. Später dann auch blauer und gelber Rauch, die Landesfarben der Ukraine. Disobey rufen sie oder auch Blood is Russia's Art. Performerinnen klettern auf die Treppengeländer vor dem Pavillon, stehen dort in kämpferischer Pose mit ukrainischer Flagge in der Hand. Die Mitglieder der ukrainischen Protestgruppe Femen tragen Blumenkränze im Haar und protestieren mit nacktem Oberkörper, so wie auch schon in früheren Auftritten der Gruppe.
We came here with a clear message. We want through your cameras, we want to question everybody else who is watching. What happened? What changed?
Wir sind mit einer klaren Botschaft hierher gekommen, sagt Ina Shevchenko von Femen. Wir wollen euch alle fragen, was hat sich denn geändert? Ich sehe jetzt wieder russische Flaggen bei den Olympischen Spielen. Ich sehe Russland hier auf der Biennale Kunst ausstellen. Die russische Kultur ist zurück. Aber aus ukrainischer Perspektive hat sich rein gar nichts geändert. Die Ukraine wird weiterhin von Russland bedroht. Es ist der erste gemeinsame Auftritt der ukrainischen Protestgruppe Femen und der russischen Punkband Pussy Riot. Nadja Tolikonnikova ist eines der bekanntesten Gesichter von Pussy Riot. Auch sie richtet ihre Kritik direkt an die Biennale-Stiftung und Präsident Buttafuoco, der die Teilnahme Russlands möglich gemacht habe.
It's the most politicized Biennale ever existed in history. Well, I guess apart from that one that was visited by Hitler.
In der Geschichte der Biennale hat es noch keine Ausgabe gegeben, die so sehr politisiert war, sagt Tolikonnikova, bis auf die, die von Hitler besucht wurde. 1934 spazierten Hitler und Mussolini gemeinsam durch die Giardini. Die Kunstausstellung wurde zur Propagandaschau von Faschisten und Nationalsozialisten. Die Biennale, sagt Pussy Riot-Aktivistin Nadja Tolikonnikova, habe eine kontroverse Geschichte. Und zurzeit tue sie nicht besonders viel, um ihr Image zu verbessern.
Biennale has quite kind of controversial history. And it doesn't do much to improve it.
Blood is Russia's eye! Blood is Russia's eye! Blood is Russia's eye!
Während der Protestaktion wird der russische Pavillon von Sicherheitskräften geschützt. Sie blockieren den Eingang, damit die Aktivisten nicht reinkommen. Die Türen werden schnell geschlossen. Drinnen finden in diesen Tagen vor allem Konzerte statt, mit Musikerinnen und Musikern aus Russland und anderen Ländern. Im Obergeschoss gibt es eine Sound- und Videoinstallation einer indigenen Künstlerin aus der Mongolei. Eine unpolitische Ausstellung, sagt die Kuratorin des russischen Pavillons, Anastasia Kaneeva, Tochter eines Rüstungsunternehmers und ehemaligen Geheimdienstoffiziers. Die Aktivistinnen von Pussy Riot und Femen halten dagegen. Auch wenn der russische Pavillon nur 3 Tage geöffnet sein wird und danach schließen soll, werde Russland diesen Auftritt zu Propagandazwecken nutzen.
Russians are already celebrating. All the journalists, all the VIPs, who is who from the art world are arriving in these 3 days. Russia is going to be using this for the next fucking 10 years on their propaganda channels.
Für die Aktivistinnen von Pussy Riot und Femen gibt es daher nur ein Ziel. Der russische Pavillon muss komplett schließen, fordern sie. Und zwar nicht erst am Samstag, wenn die Biennale fürs Publikum öffnet, sondern sofort.
We are not going to stop until this is going to be closed.
Blut ist Russlands Kunst, das skandieren die Aktivistinnen von Femen und Pussy Riot aus Protest gegen Russlands Teilnahme an der Biennale in Venedig. Enne Seidel berichtete. Mit Protesten, da kennt sich auch Kulturstaatsminister Wolfram Weimer aus. Genau wie Bundeskanzler Friedrich Merz ist er heute 1 Jahr im Amt. Und man kann wohl ohne Übertreibung behaupten, dass auch er nicht beliebter ist als der Rest der schwarz-roten Koalition. Von einer möglichen Entlassung der Berlinale-Chefin Trisha Tuttle über die Debatte um den Buchhandlungspreis bis hin zu seiner Aussage, dass der Bund den Ausbau der Nationalbibliothek in Leipzig nicht finanzieren wird, hat er für einige Schlagzeilen gesorgt. In der Kulturszene halten ihn viele für einen rechten Kulturkämpfer. Er selbst sieht sich aber als Kämpfer für die Kultur. Julius Heinecke ist Professor für Kulturpolitik an der Universität Hildesheim. Und mit ihm habe ich auf 1 Jahr Wolfram Weimer geblickt und ihn zunächst gefragt, was ist Wolfram Weimer in Ihren Augen, ein rechter Kulturkämpfer oder ein Kämpfer für die Kultur?
Er ist sicherlich ein Kämpfer für die Kultur, allerdings verstehe ich die Auslegung seines Amtes ganz anders als er. Das unterscheidet uns.
Wie verstehen Sie denn die Auslegung seines Amtes? Wie sollte er es denn auslegen in Ihren Augen?
Also Herr Weimer versteht sein Amt, glaube ich, eher als ein Kontrollorgan der Kultur. Das haben wir ja gesehen, dass eine seiner ersten Amtshandlungen das Genderverbot war, das er in seiner Behörde eingeführt hat und das er auch auf die FörderempfängerInnen übertragen wollte. Und ich würde eher sein Amt als Ermöglichungsamt sehen. Denn die Kultur liegt ja immer noch in der Hoheit der Länder und Kommunen. Und so verstehe ich Bundeskulturpolitik als eine Förderung von Kultur, von freien Kunsträumen, dass die Länder und Kommunen und die Kultur- und Kunstinstitutionen das tun, was sie tun und dabei unterstützt werden.
Aber darf man nicht, wenn man Gelder verteilt, auch ein wenig mitbestimmen, was gefördert wird, warum gefördert wird? Also sollte er sich da völlig raushalten?
Er sollte sich an das Grundgesetz halten und das sagt, dass Kunst frei ist. Das heißt, seine Hauptaufgabe ist meines Erachtens dafür zu sorgen, dass die Kunst- und Kulturlandschaft frei ihre Kunst tun kann.
Aber der Einfluss auf die Kultur, den hat auch schon seine Vorgängerin Claudia Roth ausgeübt. Also im Rahmen der letzten Documenta, da wurden Kunstwerke abgehängt, Künstlerinnen zogen sich zurück. Der Skandal war auch damals ziemlich groß. Und immer wieder folgen daraus ja Debatten, welche Veranstaltungen der Bund die öffentliche Hand finanzieren soll. Ist das Amt durch diese hochpolitisierten Zeiten, in denen wir leben, vielleicht auch einfach schwieriger geworden?
Das Amt ist schwieriger geworden, aber generell beobachten wir auch, dass sich Politik vermehrt in die Kunst einmischt, was wir bis dato gar nicht so kennen. Und hier müssen wir nochmal reflektieren und überlegen, ob das überhaupt so sein sollte oder ob nicht für die Demokratie es sinnvoller sein könnte, dass die Kultur- und Kunstszenen tatsächlich von der Politik unabhängig sind. Das heißt, diese Einmischung, die schon bei Frau Roth angefangen hat, dass wir diese stoppen und sagen, das Amt des Beauftragten oder der Beauftragten für Kultur und Medien soll vor allem diese Freiräume unterstützen und Kunst und Kultur dabei supporten, das zu tun, was sie machen.
Dennoch muss man ja festhalten, dass der Kulturetat des Bundes unter Wolfram Weimer um 10% angestiegen ist auf über 2 Milliarden. Das taucht sehr selten auf in den Debatten um Wolfram Weimer. Warum geht das Positive komplett unter?
Weil er, glaube ich, durch seine Kontrolle negativ Schlagzeilen macht. Er hat ja beispielsweise auch das Kulturfördergesetz durchgebracht. Das ist, würde ich sagen, auch ein gutes Zeichen. Also er hat da schon auch einiges bewirkt. Den Etat haben Sie gerade genannt. Aber ich glaube, der Gestus hinter seiner Vorstellung von Kultur und seine Amtsführung, der ist eben etwas, was eine demokratische Kulturlandschaft sehr irritiert. Denn wir brauchen in diesen polarisierenden Zeiten einen Raum, in dem wir frei miteinander diskutieren können. Und diesen muss er schützen und das tut er eben nicht.
Aber wer könnte das tun? Kann das eher ein waschechter Politiker, eine waschechte Politikerin tun oder jemand, der wahnsinnig gut in der Kulturszene vernetzt ist? Denn dass das beides zusammentrifft, das kommt ja eher selten vor.
Ich glaube schon, dass er das könnte, weil er ist ja gut vernetzt. Er hat ja auch die Nähe zum Bundeskanzleramt und das sind ja alles entscheidende Dinge. Aber ich glaube, in diesem Amt sollte man sich nicht in den Vordergrund stellen. Also die eigene Vorstellung von Kultur, die er ja gerne haben kann, die sollte dort nicht tonangebend sein, sondern dieses Amt ist tatsächlich eher ein moderierendes und ein zusammenbringendes.
Der Etat des Bundes, der ist hoch. Also da wird schon Geld verteilt. Das kommt dann den Ländern zugute. Und dass dann ein Kulturstaatsminister oder eine Kulturstaatsministerin unter Umständen mitbestimmen möchte, wohin das Geld geht, ist das in Ihren Augen kritisch zu bewerten?
Das ist kritisch zu bewerten, solange es detailliert ist. Ich glaube, der Bund sollte dafür sorgen, dass die Demokratie unterstützt wird. Ich glaube, das ist eines der wichtigsten Aufgaben, die wir gerade sehen, dass vielseitige Stimmen zu Wort kommen. Und ein großer wichtiger Punkt, auch das hat er ja vorangebracht, ist auch die Frage der Erinnerungskultur. Das würde ich schon sehen, dass die auch in der Aufgabe des Bundes liegt, also Antisemitismus, Aufarbeitung der SED-Diktatur, koloniales Unrecht. Also diese Themenfelder, die laufen natürlich auch auf Bundesebene zusammen.
Das Gedenkstättenkonzept von Wolfram Weimer, das wird durchaus gelobt. Aber natürlich gibt es da auch Kritiker und Kritikerinnen, die sagen, der Kolonialismus, der kommt viel zu kurz.
Das stimmt, er hat eine andere Schwerpunktsetzung und da würde ich auch zu Recht sagen, das sollte kritisiert werden. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch sein Recht, politische Schwerpunkte zu setzen, solange praktisch alle diese Erinnerungsformen und eben auch dieses koloniale Unrecht auch Teil ist. Und das gehört ja auch zu einer demokratischen Debatte dazu, dass überlegt wird, wie sieht Erinnerungskultur aus, was gehört dazu. Und das finde ich auch vollkommen in Ordnung, dass er da eine andere Meinung hat, vielleicht als Claudia Roth es hatte. Das macht Pluralismus und Demokratie aus. Mir ist es nur wichtig, dass hier eben nicht kontrolliert wird, sondern dass die AkteurInnen, die im Feld sind, auch gehört werden und hier auch ihren Einfluss geltend machen können und nicht im Vorfeld zensiert werden.
Wolfram Weimer wurde im Fall der Berliner Buchhandlung zur schwankenden Weltkugel juristisch untersagt, die Betreiber als politische Extremisten zu bezeichnen. Er will aber weiterhin an seinem Agieren festhalten, hat er heute noch mal gesagt, Staatspreise und Fördergelder kritisch zu hinterfragen, im Zweifel AkteurInnen zu überprüfen. Wie bewerten Sie diese Aussage? Könnte man nicht auch sagen, da hält jemand an seinen Prinzipien fest?
Nein, er hat seine Kritik überhaupt nicht ernst genommen oder die Kritik an seinen Entscheidungen. Und da würde ich Ihnen auch noch mal raten, zu reflektieren, was seine Aufgabe ist. Denn er hat ja unabhängige Jurys. Er finanziert eine Kunst- und Kulturlandschaft oder unterstützt die Finanzierung, die über Jahrzehnte gewachsen ist, die durchaus auch sehr divers und kritisch ist. Und er sollte das dieser Kunst- und Kulturlandschaft und auch der Öffentlichkeit überlassen, hier zu kontrollieren und abzuwägen, welche Buchläden oder welche Preise vergeben werden. Denn das Grundgesetz wurde aufgrund der Erfahrung des Nationalsozialismus, also dass eine zentrale Stelle wie beispielsweise Goebbels Ministerium genau kontrolliert hat, was gefördert wird oder nicht. Und damit genau das nicht wieder passiert und missbraucht werden kann, sollte er da wirklich sehr vorsichtig sein. Er muss auch seine Behörde schützen, denn auch die muss ja vor politischer Instrumentalisierung geschützt werden.
Wolfram Weimer wurde ja des Öfteren ausgebuht, beispielsweise auf der Leipziger Buchmesse und eben auch auf einer Gedenkveranstaltung in Buchenwald. Beschädigen diese Auftritte am Ende nur ihn persönlich oder auch das Amt?
Das Amt beschädigen sie nicht. Ich wäre da nur entschieden würde ich eingreifen, wie es im Fall des Buchhandlungspreises, wenn er sein Amt wirklich missbraucht und hier praktisch etwas kontrolliert oder etwas zensiert, was gar nicht in seiner Macht steht. Das ist eine rote Linie, da ist er schon sehr nah dran, auch schon drüber gegangen. Das müssen wir genau verfolgen. Aber dass er eine andere Einstellung hat, das finde ich erstmal in Ordnung. Das sollte in der Demokratie möglich sein.
In letzter Zeit, da fehlte Wolfram Weimer auf vielen wichtigen Veranstaltungen. Unter anderem war er auch nicht beim Berliner Theatertreffen zugegen. Fremdelt er inzwischen mit der Branche, der Kulturbranche, die er eigentlich vertreten soll?
Die Beobachtung mache ich auch, dass er bei wichtigen Events nicht dabei ist, beim Theatertreffen, beim Theaterpreis war er nur am Anfang da und hat diesen dann verlassen, was wirklich sehr schade war, weil so ein Dialog oder Austausch ja auch nicht möglich ist. Und vielleicht steckt dahinter auch das Problem, dass er eine andere Auffassung des Amtes hat, ne? Dass er eben nicht die Debatte sucht, dass er schaut, was ist eigentlich in der Kulturlandschaft los, was brauchen sie, sondern es scheint mir so, als ob er denkt, er steht am Kopf eines Unternehmens und möchte dort seine Vorstellung eben durchsetzen. Und das kann es eigentlich nicht sein.
Sagt Julius Heinicke, Professor für Kulturpolitik an der Universität Hildesheim. Und wir haben über ein Jahr Wolfram Weimer als Kulturstaatsminister gesprochen. Kunst und Kunsthandwerk aus Südamerika, das war lange Zeit in den europäischen Kunstmuseen nicht wirklich ein Thema. Bestenfalls waren Sachen auf der Documenta oder der Biennale in Venedig zu sehen. Zu sehr hielt man an der Unterscheidung zwischen Kunst und Kunsthandwerk fest. Seit ein paar Jahren hat sich das aber geändert. Der sogenannte globale Süden ist in den Fokus der westlichen Institutionen gerückt. Aktuell, da zeigt das Grassi-Museum für angewandte Kunst eine Ausstellung in Leipzig mit dem Titel The Soul of Objects. Julian Ignatowitsch hat sie gerade für uns gesehen und ist noch in Leipzig vor Ort. Hallo.
Hallo Susanne.
Kunsthandwerk aus Lateinamerika ohne Einschränkung, das klingt nach einem ziemlich großen Unterfangen. Wie geht die Ausstellung das an, einen ganzen Kontinent mit seinen handwerklichen Schätzen abbilden zu wollen?
Ja, da kann ich erst einmal die Zahlen sprechen lassen. Mehr als 200 Kunstobjekte von 56 Künstlerinnen und Kunsthandwerkern aus ganz Mittel- und Südamerika werden hier in Leipzig gezeigt. Von Teppichen aus Argentinien über Schmuck aus Kolumbien bis hin zu Hängematten aus El Salvador ist wirklich alles dabei, was der Alltag so an Gegenständen bietet. Und natürlich sind das fein, kunstvoll gearbeitete Einzelstücke, die in all ihrer Farbpracht, Detailgenauigkeit und Tiefe stolz einen Kontinent repräsentieren. Gleich am Anfang, um das Ganze anschaulich zu machen, steht der Jardín de América, also der Garten Amerikas, ein großer handgewebter weißer Teppich, der bestickt ist mit Blumen, die den amerikanischen Kontinent formen und jedes Land wird von seiner Nationalblume dargestellt. Also da steckt wirklich ganz viel Seele drin, so wie das ja auch der Ausstellungstitel sagt, The Soul of Objects.
Ja, was genau bedeutet das eigentlich, dieser Titel The Soul of Objects? Das klingt fast ein bisschen mythisch, geheimnisvoll.
Ja, und ist auch so zu verstehen, mythisch, weil in Lateinamerika das Kunsthandwerk in enger Verbindung mit der Geschichte, mit den Vorfahren, den Mythen und den präkolumbianischen indigenen Völkern steht und gedacht wird. Die Kuratorin der Ausstellung, Luján Cambariere, hat das auf den schönen Satz gebracht, Nuestro diseño tiene alma, also unser Design hat Seele. Und in dieser Seele, da stecken die Fertigungstechniken, die Materialien, das Wissen und die Praktiken der indigenen Bevölkerung drin. Der erwähnte Teppich ist so ein Beispiel. Oder zum Beispiel auch Holzmasken aus Brasilien, die aus Palo Borracho-Holz von der gleichnamigen indigenen Gemeinschaft geschnitzt werden. Mit ganz einfachen Werkzeugen, aber mit einer extremen Präzision. Da kommt dann, Stichwort Soul of Objects, eine tiefe Naturverbundenheit dazu. Die zeigt sich in den Motiven. Viele der erwähnten Masken sind Tierköpfe, der Jaguar als Symbol der Stärke taucht immer wieder auf. Vögel, Kolibris natürlich. Kolumbien und Brasilien sind ja die artenreichsten Länder der Welt. Und Bohnen. Die Künstlerin Sandra Uribe, die macht Schmuck aus Bohnensamen und man glaubt gar nicht, wie schön solche Bohnen sind. Farbenfroh, gescheckt. Da wird dann eine Kette, ein Armband draus gemacht und die Bohnensamen erscheinen wie wertvolle Edelsteine.
Wertvolle Edelsteine, also traditionelle Fertigungstechniken, die da so zu sehen sind und ihre Bedeutung. Inwiefern sind denn die Kunstwerke, die jetzt da in Leipzig gezeigt werden, auch Ausdruck des heutigen Zeitgeistes in Lateinamerika?
Ja, das Kunsthandwerk hat in Lateinamerika ja auch eine soziale, gesellschaftliche Funktion. Es verbindet die Menschen, es hilft Menschen, es ist natürlich auch ein Wirtschaftszweig. Und wer mal dort war in Südamerika, der kennt solche kunstvollen Handwerksarbeiten sicher auch von einfachen Artisanalmärkten. Die gibt's eigentlich fast überall. Und da ist man überrascht, was für eine extreme Qualität zum Beispiel in einer einfachen Umhängetasche drinsteckt. Also Kunsthandwerk ist im Alltag sehr viel präsenter als bei uns und es ist natürlich auch nachhaltiger als Massenproduktion.
Nachhaltige Kunst mit Seele, das klingt toll, ist aber auch ein großer Anspruch. Löst den die Ausstellung wirklich ein?
Auf jeden Fall. Also sie löst das ein. Was mich besonders begeistert hat, ist diese tiefere Essenz, die in den handgearbeiteten Stücken zutage tritt. Also das sind Objekte, die uns daran erinnern, wer wir sind, wo wir herkommen, dass wir als Menschen nicht losgelöst von der Natur leben, sondern mit ihr zusammen und dass die Dinge, mit denen wir uns umgeben, die uns alimentieren, eben direkt aus der Erde kommen. Ob das Bohnen sind, ob das Holz ist, aus dem unsere Möbel hergestellt sind oder der Ton, aus dem wir unser Geschirr machen. Also das ist eigentlich eine ganz einfache Wahrheit, aber eine, die in unserer industrialisierten, digitalisierten Welt schnell vergessen wird.
Julian Ignatovic über die Ausstellung The Soul of Objects, die ist zu sehen im Gerassi-Museum in Leipzig. Vielen Dank. Und die Stadt Hamburg, die startet ein ganz spezielles Förderprogramm für unabhängige Verlage. Mehr dazu gibt es jetzt in den Kulturmeldungen mit Nicole Strecker.
Ja, mit 700.000 Euro pro Jahr sollen so gezielt die Programme kleiner, konzernunabhängiger Buchverlage in Hamburg unterstützt werden. Alle 2 Jahre soll es eine Förderrunde geben. Dann können bis zu 40 unabhängige Verlage bezuschusst werden. Im Deutschlandfunk lobt Sebastian Gugolz, Vorsteher des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels, die Initiative Hamburgs, nicht ohne Seitenhieb auf die Vorgänge zum bundesweit vergebenen Preis für Verlage.
Es soll also mit dieser Förderung auch die Vielfalt und die Bandbreite bekannt gemacht werden. Und das wird von der politischen Sphäre als ein eigenes Gut, als eine eigene Qualität identifiziert. Und zur Vielfalt gehören eben nicht nur linke, sondern auch rechte Verlage, solange sie sich alle innerhalb eines Spektrums befinden, was noch auf dem Boden der Verfassung steht. Und solange das ist, finde ich, sollten wir auch aufhören, jetzt nur durch die Ereignisse der letzten Wochen an jeder Stelle wieder alarmiert zu sein, weil die ganze Branche hat ziemlich eingeführte Verfahren und ziemlich eingeführte Regularien. Und links und rechts sind noch lange nicht außerhalb des Korridors.
Soweit Sebastian Gugolz. Hamburg ist das erste Bundesland, das eine solche strukturelle Förderung für unabhängige Verlage einführt. Vor vielen Gerichten werden derzeit mögliche Urheberrechtsverletzungen durch das Training von KI verhandelt. Aktuell haben mehrere große Verlagshäuser in den USA gegen den Konzern Meta Klage eingereicht, darunter die Macmillan Publishers. Sie werfen Meta vor, zum Training des KI-Sprachmodells Llama illegal Millionen urheberrechtlich geschützte Werke genutzt zu haben. Das Unternehmen beruft sich auf die US-Rechtsdoktrin des Fair Use, der zufolge ist das Training erlaubt, wenn eine kreative und transformative Änderung des Ausgangsmaterials stattfindet. Der Medienmogul Ted Turner ist tot. Turner gründete 1980 den Sender CNN als ersten reinen Nachrichtenkanal und leistete damit Pionierarbeit für die 24-Stunden-Nachrichtenkultur. Spätestens mit der Live-Berichterstattung aus dem Golfkrieg 1991 veränderte er die globale Informationskultur. Das Time Magazine kürte ihn damals zum Mann des Jahres, da er Zuschauer in über 150 Ländern zu Augenzeugen der Zeitgeschichte gemacht habe. Jetzt ist Ted Turner mit 87 Jahren gestorben. Und der israelische Autor David Grossmann bekommt den mit 25.000 Euro dotierten Thomas-Mann-Preis der Hansestadt Lübeck und der Bayerischen Akademie der Schönen Künste. Er setze sich in seinen Essays, heißt es in der Begründung, immer wieder mit großer Entschlossenheit für eine politische Aussöhnung im Nahen Osten ein. Zuletzt veröffentlichte David Grossmann 2024 dazu den Band »Frieden ist die einzige Option«.
Die Kulturmeldung mit Nicole Strecker, vielen Dank. Und in den Informationen am Abend geht es auch noch einmal um ein Jahr schwarz-rote Koalition und eine Razzia gegen jugendliche Rechtsextremisten. Am Mikrofon von Kultur heute war Susanne Durwig. Danke fürs Zuhören.